NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gontsch. Herzlich willkommen zum Echo des Tages und diesen Themen. Nach Volksbegehren gegen Bienensterben, Umweltministerin Schulze kündigt Insektenschutzgesetz an. Spektakuläre Sprengung im Ruhrgebiet, Dortmunder Steinkohlekraftwerk dem Boden gleichgemacht. Gefahr für Flughafen Rostock-Lage, Fluglinie Fly BMI meldet Insolvenz an. Die letzte Berlinale von Dieter Koslik, der goldene Bär für den Film Synonym. Und im Sport Spekulationen um Karriereende, Felix Neureuther beim Slalom disqualifiziert. Aber zu Beginn der Sendung erst nach München. Einig waren sich die NATO-Mächte auf der Münchner Sicherheitskonferenz nur in einem Punkt. Es gibt keine Einigkeit. Noch nie war das Bündnis so gespalten wie jetzt im dritten Jahr der Trump-Präsidentschaft. Donald Trump selbst war erst gar nicht erschienen und so übernahm es Bundeskanzlerin Angela Merkel als Mahnerin aufzutreten. Heute Nachmittag ging die Konferenz zu Ende. Holger Roman fasst sie zusammen.
Das Bild vom großen Puzzle als Symbol für eine sich auflösende Weltordnung, es zog sich wie ein roter Faden durch viele Reden und Diskussionen. Auch am dritten und letzten Tag der Konferenz, als es um die Dauerkrise im Nahen und Mittleren Osten ging. Als prominenter Vertreter aus der Region warnte der stellvertretende Regierungschef von Katar, Mohammed Al-Thani, vor einer dramatischen Polarisierung. Gewalt und Spannungen, etwa im Jemen oder in Syrien, nehmen zu. Ihre wahren Ursachen, Terror und extremistische Regime, würden nicht entschieden genug bekämpft. Lediglich die Symptome.
International community is just treating the symptoms.
Irans Außenminister Zarif, dessen Land tief in den Syrienkrieg verstrickt ist, sprach von einer neuen Stufe der Feindseligkeit, meinte damit allerdings den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen im vergangenen Herbst. Die Europäer müssten sich deutlich mehr anstrengen, um den Nukleardeal von 2015 zu retten. Die von drei EU-Ländern inklusive Deutschlands gegründete Zweckgesellschaft Instex, die den Iran-Handel aufrechterhalten soll, reiche nicht aus, kritisierte Zarif. Europa müsse sich trauen, nass zu werden, wenn es gegen die gefährliche Strömung einer einseitigen amerikanischen Politik anschwimmen wolle, verlangte der Chefdiplomat aus Teheran.
Europe needs to be willing to get wet if it wants to swim.
Das sogenannte JCPOA, das die EU entscheidend mitverhandelt hat und dem man sich in Brüssel nach wie vor verpflichtet fühlt, gehörte in München auch zu den zentralen Knackpunkten im transatlantischen Meinungsaustausch. US-Vizepräsident Mike Pence forderte die europäischen Verbündeten nachdrücklich auf, sich nach dem Vorbild Washingtons aus dem Iran-Abkommen zurückzuziehen. Die Zeit sei gekommen, damit aufzuhören, die US-Sanktionen gegen das mörderische Regime zu unterminieren.
Time has come for our European partners to stop undermining US sanctions against this murderous revolutionary regime.
Ein Tonfall, wie er in dieser Schärfe zumindest in München lange nicht zwischen den NATO-Partnern angeschlagen wurde und der, nach Meinung vieler Experten, für die aktuelle Stimmung in der Allianz symptomatisch ist. Genauso wie die heftig beklatschte Rede von Kanzlerin Merkel, dem Highlight der Konferenz. Ihr ungewohnt leidenschaftlicher Auftritt geriet über weite Strecken geradezu zum Rundumschlag gegen das Trumpsche Leitmotiv America First. Merkels Botschaft:
Dass es multilateral nicht toll ist, schwierig ist, langsam ist. Aber das ist einmal über den eigenen Tellerrand zu gucken und zu schauen, kriege ich gemeinsame Win-Win-Lösungen. Besser ist, als die Meinung, alle Dinge alleine lösen zu können.
In beinahe allen wichtigen Streitfragen, vom INF-Abrüstungsvertrag mit Russland über den Umgang mit China bis zur finanziellen Lastenteilung im Bündnis, trat die Kanzlerin dem momentanen US-Kurs entgegen. Besonders deutlich die Differenzen beim Pipeline-Projekt Nord Stream 2 und bei den drohenden Strafzöllen gegen deutsche Importautos. Ein Lichtblick immerhin, NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht die Europäer auf einem guten Weg, die lang beklagten Defizite bei Militärausgaben und Fähigkeiten auszubügeln. Und Nancy Pelosi, demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, machte deutlich, Trump ist nicht das ganze Amerika. Wir glauben an eine starke NATO.
We all believe in a strong NATO.
Sie alle freilich konnten die über diesem Wochenende schwebende Frage von Konferenzleiter Ischinger, wer sammelt die Puzzleteile der allmählich zerbröselnden alten Ordnung wieder auf und fügt sie womöglich neu zusammen, nicht wirklich schlüssig beantworten.
Wenn man im letzten Jahr noch Zweifel hatte, darf man eigentlich nach dieser Konferenz keine Zweifel mehr haben, dass das internationale System, die internationale Ordnung unter schweren Beschuss geraten ist. Wir haben ein Problem, Houston.
Zu der Münchner Sicherheitskonferenz und dem Verhältnis Europa-USA nun noch der Kommentar im Echo des Tages von Andreas Flocken.
Kontroversen und Konflikte zwischen Regierungen sind eigentlich ganz normal, auch zwischen Bündnispartnern. Doch die Sicherheitskonferenz hat an diesem Wochenende in erschreckender Weise deutlich gemacht, wie sehr sich die Europäer und die US-Regierung inzwischen entfremdet haben. Wenn man es nicht wüsste, man könnte es kaum glauben, dass sie einem gemeinsamen Bündnis angehören, eine Allianz, die sich zudem als Wertegemeinschaft versteht. Doch die Differenzen in internationalen Fragen sind inzwischen so massiv, dass sie den Zusammenhalt der NATO gefährden. Gestritten wird unter anderem über die richtige Iran-Politik, den Einsatz in Afghanistan, die Rolle der Rüstungskontrolle, die Höhe der Militärausgaben und den angekündigten US-Abzug aus Syrien, um nur einige Streitpunkte zu nennen. Der Hauptverantwortliche für diese Entwicklung war allerdings nicht in München. Donald Trump hatte Vizepräsident Mike Pence an die ISA geschickt und der verteidigte Trumps Politik, lobte sie in höchsten Tönen. Zu Unrecht, denn der US-Präsident schwächt die NATO und die anderen Verbündeten der USA. Das aber ist fatal. Denn die liberale internationale Ordnung, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hat, steht massiv unter Druck. Sie droht mehr und mehr zu zerfallen. Dabei gibt es immer mehr internationale Konflikte und Krisen. Angesichts dieser Herausforderungen müsste eine Wertegemeinschaft eigentlich an einem Strang ziehen, daran arbeiten, Lösungen für diese Probleme zu finden. Ziel muss es sein, die liberale Ordnung zu erhalten bzw. anzupassen und gemeinsam zu reformieren. Doch die USA unter Trump machen genau das Gegenteil. Die Devise America First und die US-Politik der Konfrontation und Stärke tragen dazu bei, dass die Welt immer unsicherer und gefährlicher wird. Denn der Mann im Weißen Haus ist gegen Multilateralismus und internationale Vereinbarungen. Der Appell von Bundeskanzlerin Merkel in München, die internationalen Probleme könnten nur gemeinsam gelöst werden, findet bei Trump, so viel ist sicher, kein Gehör. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch viele Mitglieder des US-Kongresses waren, um mit ihrer Präsenz zu zeigen, dass es noch ein anderes Amerika gibt. Die Kanzlerin wünscht sich die NATO als einen Stabilitätsanker in stürmischen Zeiten. Doch das ist Wunschdenken. Die USA unter Trump wollen nicht mehr westliche Führungsmacht sein und Europa kann diese Rolle nicht ansatzweise übernehmen. Die EU ist nicht in der Lage, auf internationalem Parkett mit einer Stimme zu sprechen, erinnert sie an die Bemühungen um eine gemeinsame Haltung zu Venezuela oder an den Streit um die Pipeline Nord Stream 2. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat recht. Europa wirkt von außen betrachtet immer wie ein aufgeregter Hühnerhaufen und das wird sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern. Leider. Europa und der Westen werden international weniger zu melden haben. Die Wirtschaftsmacht China wird stattdessen nun auch die künftige internationale Ordnung entscheidend prägen. Anders als Trump ist Peking zwar für Multilateralismus und internationale Zusammenarbeit, allerdings zu chinesischen Bedingungen. Die liberale Weltordnung löst sich auf, auch weil der Westen handlungsunfähig ist. Das ist das Alarmsignal aus München.
Ein Kommentar von Andreas Flocken. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.38 Uhr. Die US-Regierung ist auf der Suche nach einer neuen Botschafterin oder einem Botschafter bei den Vereinten Nationen. Der Posten ist frei, nachdem ihn Nikki Haley auf eigenen Wunsch verlassen hat. Eigentlich hatte Präsident Trump bereits eine Nachfolgerin im Visier. Doch die will jetzt nicht mehr. Über neue Personalsorgen des Präsidenten aus Washington, Martin Ganselmeier.
US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Dezember angekündigt, er werde die Sprecherin des US-Außenamtes Heather Nauert als UNO-Botschafterin nach New York schicken. Nauert war erst 2017 ins State Department gekommen und verfügte bis dahin über keine außenpolitische Erfahrung. Davor war sie fast 20 Jahre lang Reporterin und Moderatorin beim konservativen Nachrichtensender Fox News. US-Präsident Trump hat schon mehrfach Mitglieder seiner Regierungsmannschaft aus seinem Lieblingssender rekrutiert. Dass Heather Nauert nun doch nicht die Nachfolge von Nikki Haley als UNO-Botschafterin antritt, habe private Gründe, teilte Nauert mit. Die vergangenen 2 Monate seien für ihre Familie sehr belastend gewesen. Allerdings bekam Heather Nauert in den vergangenen Wochen auch viel Kritik und Skepsis zu spüren. Iran. Unter Außen- und Sicherheitspolitikern im Kongress wurde bezweifelt, ob Nauert dem wichtigen Job bei den Vereinten Nationen gewachsen sei und Amerikas Interessen gegenüber Russland und China vertreten könne. Frühere US-Präsidenten haben den Botschafterposten bei der UNO in der Regel mit außen- und sicherheitspolitischen Experten besetzt. US-Präsident Trump dagegen war beeindruckt von den telegenen Auftritten der Außenamtssprecherin und ihren loyalen Bekenntnissen zu seiner America First Politik. Für deutliche Kritik auch unter den Republikanern im Kongress sorgte jedoch eine Äußerung Nauerts im Dezember. Nauert führte als Beispiel für die Stärke der deutsch-amerikanischen Beziehungen den D-Day an, die Invasion in der Normandie. Außenminister Mike Pompeo teilte mit, er respektiere die Entscheidung seiner Sprecherin und wünsche ihr für die Zukunft das Beste. Daraus wurde in Washington geschlossen, dass Heather Nauert nicht in ihr Amt als Sprecherin im State Department zurückkehren wird.
Und während die UN weiter darauf warten, wer die USA vertritt, ist eine andere Personalie in einem UN-Spitzengremium entschieden, nämlich die Führung des UN-Umweltprogramms. Die wird in Zukunft die Dänin Inge Andersen übernehmen. Antje Passenheim berichtet.
In dieser für den Planeten und die Menschheit ernsten Epoche war Umweltbewusstsein noch nie so wichtig. Sie fühle sich geehrt, twitterte die Dänin. Andersen leitet seit 4 Jahren die Weltnaturschutzunion IUCN. Eines ihrer großen Anliegen ist die Umweltverschmutzung durch Mikroplastik. Zuvor hatte die 60-Jährige mehrere Posten bei der Weltbank und den Vereinten Nationen inne. Andersen folgt auf den Norweger Erik Solheim, der im November als UNEP-Chef zurückgetreten war, weil nämlich Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung seiner Dienstreisen ans Licht gekommen waren. Der Staatssekretär aus dem Bundesumweltministerium Jochen Flassbart hatte der Dänin bereits vor ihrer offiziellen Nominierung gratuliert. Er hatte sich ebenfalls auf den Posten beworben. Das UN-Umweltprogramm hat seinen Sitz in Kenias Hauptstadt Nairobi. Es koordiniert die Umweltaktivitäten der Vereinten Nationen, entwickelt Richtlinien für den internationalen Umweltschutz und berät Länder. Dass Andersen Chefin wird, müssen die 193 Mitgliedstaaten noch bestätigen.
Das UN-Umweltprogramm beschäftigt sich auch mit den Folgen des Klimawandels auf der Welt. Momentan treffen sich Klimawissenschaftler und andere in Washington zum jährlichen Kongress des AAAS. Die AAAS wird unter anderem von der Zeitschrift Science organisiert und gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftskongresse. Auf ihr wurde heute eine US-Studie vorgestellt, die zeigt, wie stark der Klimawandel auch der Wirtschaft und dem lokalen Tourismus schadet. Arthur Landwehr berichtet.
Es sind nicht die großen Katastrophen, es sind kleine Ereignisse, die der großen Veränderung vorausgehen. Der Meeresspiegel ist um ein paar Zentimeter gestiegen und die kleinen Geschäfte und Restaurants am alten Hafen von Annapolis in der Nähe von Washington machen $100.000 weniger Umsatz. Hier ist Klimawandel nichts Abstraktes, sondern ganz konkret. Was ist passiert? Immer wenn die Flut höher ist als normal, werden der Parkplatz am Hafen, Straßen und die Gehwege bis zu den Türen der Geschäfte überflutet. Unspektakulär ist nach ein paar Stunden mit der Ebbe wieder weg. Sonnenscheinflut nennen sie das. Gibt es allein in den USA in mehr als 200 Küstenstädten. Nur
back in the 1950s, those communities were influenced by
in den 1950er Jahren hatten die Gemeinden durchschnittlich 2 Überflutungen im Jahr. Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ist das auf gut 11 im Jahr gestiegen, sagt Christopher Field von der Stanford University in Kalifornien. Annapolis an der Chesapeake Bay, keine 100 Kilometer Luftlinie vom Atlantik. Hier ist die Veränderung besonders groß. In den 1960er Jahren stieg die Flut durchschnittlich 4-mal im Jahr über die Ufer. 2017 passierte das 63-mal, weil der Meeresspiegel gestiegen ist. Forscher der Universität Stanford wollten wissen, welche ökonomischen Folgen das hat. Sie analysierten Parkautomaten, Flutwehre, Überwachungskameras, Umsätze von Geschäften und vieles mehr, um genaue Daten zu bekommen. Und dann verglichen sie bestimmte Tage über mehrere Jahre miteinander. Zum Beispiel einen sonnigen Dienstag im Oktober mit und ohne Überflutung. Das Ergebnis?
High tide flooding reduced visits to City Dock by about 2% or 3,000 visits in 2017.
Überschwemmung durch hohe Flut reduziert die Besucher derzeit um 2% oder 3.000 im Jahr. Miyuki Hino, die Studie leitete. Da, wer nicht kommt, auch nichts kauft, bleibt der Umsatz aus. Die Folge ungefähr $100.000 weniger Geld in den Kassen. Solche Studien will man nun auch in anderen Gemeinden an anderen Küsten machen und vor allem die Folgen abschätzen, wenn der Meeresspiegel weiter steigt.
So with just 3 more inches of additional sea level rise, lost visits would double.
Bei 7 Zentimeter verdoppelt sich der Umsatzrückgang. Und bei 30 Zentimeter, die Klimaforscher bis 2035 für möglich halten, verzwölffacht sich der Schaden nach der Berechnung der Wissenschaftler. Die Stadt Annapolis hat eng mit den Forschern zusammengearbeitet, denn man will ja nicht einfach zuschauen, sondern vorbauen. Zum Beispiel sind höhere Molen und Fußgängerwege eine Idee. Aber auch die Fluttage als besondere Attraktion zu vermarkten und Touristen anzulocken.
Das Volksbegehren Rettet die Bienen, das Umweltschützer in Bayern initiiert haben, zeigt Wirkung. In Nordrhein-Westfalen und Brandenburg prüfen Naturschützer jetzt ein Volksbegehren nach bayerischem Vorbild. Auch der Bund will reagieren. Umweltministerin Schulze will jetzt ein Insektenschutzgesetz auf den Weg bringen. Alfred Schmidt berichtet.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, hat einen ersten Entwurf für ein neues Gesetz vorgelegt. Bienen und andere Insekten sollen damit künftig besser geschützt werden. Nach dem Insektensterben der vergangenen Jahre reagiert die Bundesregierung damit auf zahlreiche Forderungen von Verbänden und aus der Bevölkerung. Am Freitag vergangener Woche ging der Entwurf aus dem Umweltministerium in Richtung der anderen Bundesministerien. Vor allem bei Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, könnte es Abstimmungsbedarf geben. Denn hier liegt die Zuständigkeit für Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat. Umstritten ist vor allem, wie weit deren Verwendung mitverantwortlich ist dafür, dass es in Deutschland weniger Insekten gibt. Umweltverbände beklagen, dass durch den Mangel an Insekten Löcher in der Nahrungskette entstehen. Bienen und andere Insekten würden für das Bestäuben von Pflanzen fehlen. Das geplante Insektenschutzgesetz soll neue rechtliche Vorgaben festlegen in Sachen Pflanzenschutz, Dünge- und Naturschutzrecht. Im April soll der Gesetzentwurf ins Bundeskabinett und danach im Bundestag debattiert werden.
Die Welt am Sonntag hatte es heute gemeldet. In Deutschland sei die Gefahr gestiegen, dass Strom, Wasser oder andere Versorgungsleistungen durch Hacker lahmgelegt werden. Das hatte die Welt am Sonntag aus Zahlen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik gelesen. Doch das Amt selbst widerspricht dieser Interpretation. Bettina Nutz hat recherchiert.
Fast 160 Störungen sind dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik allein im zweiten Halbjahr 2018 gemeldet worden von Stromversorgern und anderen sogenannten kritischen Infrastrukturen. Dazu gehören auch Wasserwerke, öffentliche Verwaltungen oder auch Handynetze. Das seien deutlich mehr als im gesamten Jahr zuvor. Doch man könne daraus keine Rückschlüsse ziehen auf gezielte Angriffe von Hackern, sagt ein Sprecher des Bundesamtes und widerspricht einem Bericht der Welt am Sonntag. Es handle sich dabei um alle möglichen Störungen, wie zum Beispiel den Ausfall der Telefonanlage oder auch ein Serverproblem. Außerdem seien die Unternehmen problembewusster, heißt auch meldefreudiger geworden. Zur Zahl der eigentlichen Cyberattacken äußert sich das Bundesamt nicht, fügt aber hinzu, dass es neben den offiziellen Zahlen eine hohe Dunkelziffer gebe. Der Grund? Cyberattacken müssen nur Versorger ab einer bestimmten Größe melden. Kleinere Kliniken oder Nahverkehrsbetriebe etwa sind nicht dazu verpflichtet. Darüber hinaus gäbe es viele Unternehmen, die aus Imagegründen kriminelles Eindringen in ihre IT-Systeme lieber unter der Decke hielten. Das Bundesamt sieht auch eine neue Qualität der Online-Attacken. Zwar gehe es immer noch hauptsächlich um Spionage, aber Sabotage spiele eine immer größere Rolle.
Im Ruhrgebiet geht der Strukturwandel weiter. Heute wurde ein weiteres Denkmal des Steinkohlezeitalters gesprengt. Das ehemalige Kraftwerk Knepper an der Stadtgrenze von Dortmund zu Castrop-Rauxel. Zu dem Großereignis pilgerten Tausende bei schönstem Ausflugswetter. Michael Westerhoff war dabei.
Der Kühlturm dreht sich langsam ein und sackt dann in sich zusammen. Anschließend fällt der 210 Meter hohe Schornstein wie in Zeitlupe zu Boden. Um 12.10 Uhr ist vom Kraftwerk Knepper nur noch ein großer Schutthaufen übrig. Sprengmeister Eduard Reisch ist begeistert.
Also das sind wirklich beeindruckende Bilder. Zeitlich gesehen, also eine schönere Choreografie, kann man für eine Bauwerkssprengung nicht erzeugen.
Für die Anwohner hat der Tag schon früh begonnen. Gegen 8 Uhr morgens müssen das Ehepaar Fischer und 120 andere Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Fischers wohnen nur 30 Meter vom Kraftwerk entfernt. Sie haben die wichtigsten Papiere, wie die Pässe, unterm Arm. Man weiß ja nie.
Die Gebäude sind alt und
ein murmeliges Gefühl.
So ein Krummel im Bauch hat man trotzdem.
Die Sprengfirma hat für die Anwohner eine Zuschauertribüne aufgebaut, von der sie die beiden Sprengungen hautnah verfolgen können. Seit den frühen 70er Jahren prägt das riesige Steinkohlekraftwerk das Bild im Ort. Jetzt verschwindet es. Ein besonderer Moment für die Menschen, die tagtäglich aus ihrer Wohnung auf den Kühlturm geblickt haben.
Aufregend, ne? So eine Sprengung erlebt man ja nicht jeden Tag. Und dann direkt vor der Haustür. Wird uns fehlen, der Schornstein hier.
Ja, ich hoffe, dass es gut gelingt, dass er richtig fällt und nicht auf Häuser.
Rund ums Kraftwerksgelände wird es langsam voll. Tausende haben sich zum Kraftwerk aufgemacht, um das Spektakel aus nächster Nähe beobachten zu können. Familien haben sich mit Campingstühlen auf ein Feld gesetzt, von dem man einen besonders guten Blick auf das Kraftwerk hat. Kaum einer weint dem Koloss ein Tränchen hinterher.
Wir haben oft, wenn es im Sommer schön grünt hier, haben wir gedacht, mein Gott, das verschandelt das ganze Bild, ne? Sonst wäre das wie Urlaub.
Gegen 11.20 Uhr mit etwas Verspätung gibt es das erste Mal etwas zu sehen für die Zuschauer. Eine gute Stunde vor dem großen Schornstein und dem Kühlturm wird bereits das Kesselhaus gesprengt. Weil die Erschütterungen im Boden zu groß wären, können nicht alle Gebäude gleichzeitig gesprengt werden.
Hat sich verzögert, wir haben das System nochmal überprüfen müssen. Also das ist jetzt kein außergewöhnlicher Vorgang.
Erklärt Sprengmeister Reisch, die erste Sprengung war die ungefährlichere. Beim großen Schornstein kann dagegen etwas schiefgehen.
Also von der Länge her ist er durchaus in der Lage, dass er also in dem Wohngebiet also mögliche Wohnhäuser treffen könnte.
Deshalb muss jetzt alles passen.
Aktuell wird jetzt die zweite Zündleitung verlegt. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Zündstelle.
Die Sprengexperten haben 12.000 Löcher gebohrt, in die sie im Laufe der Woche Sprengstoff gesteckt haben.
Das ist jetzt in wenigen Sekunden so weit, dass also die Sprengung ausgelöst wird.
Alles geht glatt. Erst fällt der Kühlturm, dann der Schornstein. Danach liegt eine riesige Staubwolke über dem Kraftwerksgelände.
Eine absolut planmäßige Sprengung, das ist also wirklich Ballett.
Schon nach wenigen Sekunden ist das Spektakel vorbei. Enttäuschung bei den vielen tausend Menschen, die stundenlang auf diesen einen kleinen Moment gewartet haben.
Ja, war sehr leise, fand ich. Also ich habe auch auf den Knall gewartet.
Schon am frühen Nachmittag können auch die Anwohner zurück in ihre Häuser und Wohnungen. In den kommenden Wochen wird der Schutt der Sprengung vom Kraftwerksgelände geholt. Danach sollen sich hier neue Firmen ansiedeln.
Eine Reportage von Michael Westerhoff. Der Flughafen Rostock-Lage ist erneut von der Insolvenz einer Fluglinie betroffen. Nach der Berliner Fluggesellschaft Germania hat am Samstagabend die britische Linie FlyBMI Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb komplett eingestellt. Damit finden am größten Flughafen des Bundeslandes keine Linienflüge mehr statt. Bernd Karlauch.
Nun steht der größte Flugplatz des Landes auf einen Schlag ohne Linienflüge da. Das komplette Aus von FlyBMI europaweit kam nicht nur für Lage, sondern auch für Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, Nürnberg und Saarbrücken überraschend. Dass BMI offenbar in Schwierigkeiten steckt, hat Lage schon zum Jahreswechsel zu spüren bekommen, als die Briten aus, wie es hieß, wirtschaftlichen Gründen die Flüge nach Stuttgart gestrichen haben. Außerdem war auch klar, dass schon ab März die Flüge von Lage nach München von wöchentlich 18 auf die Hälfte gekürzt werden sollten. Die Probleme des Flughafens Rostock-Lage werden nun noch größer, als sie nach der Germania-Pleite ohnehin schon waren. So muss wohl die gerade erst vereinbarte Kurzarbeitsregelung, die eine Reduzierung um bis zu 10 Wochenstunden für die knapp 200 Beschäftigten bis Mai vorsah, komplett neu verhandelt werden. Außerdem müssen die Gesellschafter, also die Hansestadt Rostock, der Landkreis Rostock und die Stadt Lage, weitere bittere Pillen schlucken, denn das schon veranschlagte Defizit von 2,8 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr wird sich wohl noch weiter erhöhen.
Bei den Berliner Filmfestspielen der Berlinale wurden gestern Abend die Preise verliehen. Die Bären. Einer der ganz Großen der Branche konnte nicht mehr dabei sein und wurde schmerzlich vermisst. Bruno Ganz. Der Schweizer Schauspieler starb gestern früh in Zürich im Alter von 77 Jahren. Bundespräsident Steinmeier würdigte Ganz als einen großartigen Menschen und Schauspieler von Weltrang. Die Hauptaufmerksamkeit in Berlin lag gestern Abend auf den Filmen, den Preisträgern und auf Dieter Kosslick. Es war die letzte Berlinale unter seiner Leitung. Silke Mehring hat sich unter das Publikum gemischt.
Danke, Dieter.
Dankeschön für die tollen Jahre über die Berlinale.
Gut hast du das gemacht.
Danke.
Als Überraschung für den scheidenden Festivalleiter Dieter Kosslick gibt's einen liebevoll gemachten Kurzfilm über ihn, in dem sich viele Menschen für seine Arbeit bedanken. Auch heitere und besondere Momente seiner Berlinale-Leitung blitzen noch einmal auf.
Die Deutschen müssen keine Angst haben, denn mein Englisch, das ist bekannt, versteht man auch in Deutsch.
Es ist ein würdiger Abschiedsabend für Kosslick. Überwältigender Applaus und Standing Ovations des Publikums treiben ihm endgültig die Tränen in die Augen. Emotionaler könnte die Berlinale Gala kaum starten. Auch Berlins ehemaliger regierender Bürgermeister Klaus Wowereit ist gekommen. Er spricht von einer Ära, die mit Kosslick zu Ende geht.
Ich bin ganz traurig, dass sie jetzt ein Ende gefunden hat. Aber so ist das im Leben. Irgendwann ist mal der Schlusspunkt gesetzt. Aber Dieter Kosslick hat so unendlich viel für die Filmstadt Berlin gemacht. Und deshalb sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet.
Der Gewinnerfilm der Berlinale ist, wie so oft, eine Überraschung. Ein Film, den kaum ein Kritiker auf der Liste hatte. Jurypräsidentin Juliette Binoche verkündet ihn.
The Golden Bear for Best Film goes to Synonym.
In dem israelischen Drama Synonyme geht es um einen jungen Mann, der aus Israel kommt und in Paris eine neue Identität aufbauen will. Ein provokanter, mutiger Film, über den Regisseur Nadav Lapid sagt, er ist eine Feier des Kinos. Und er hofft, dass Menschen die Wut, den Zorn und alle Gefühle darin spüren.
For me the film is a big celebration of cinema and I hope that people will understand that fury and rage and hostility and hate and full emotions.
Gefühle zeigen auch die beiden Schauspieler, die als beste Darsteller mit einem silbernen Bären ausgezeichnet werden. Sie spielen die männliche und weibliche Hauptrolle im chinesischen Familiendrama So Long, My Son. Auf der Bühne können sie ihre Tränen kaum zurückhalten. Auch der deutsche Film Systemsprenger, einer der Favoriten, geht nicht leer aus. Für ihn gibt's den silbernen Bären als Film, der neue Perspektiven eröffnet. Hauptdarstellerin Helena Zengel ist erst 10 Jahre alt und freut sich riesig über die Auszeichnung.
Ich bin einfach total überwältigt und glücklich. Ich hätte nicht damit gerechnet, weil es hier so viele gute Filme gelaufen sind und hier auch so viele Filme waren, wo wirklich sehr, sehr bekannte Schauspieler waren, die eigentlich jeder kennt und das dann ausgerechnet wieder in Bären kriegen.
Auch Dieter Koslik kriegt am Ende Bären. 2 sogar. Einen dicken Plüschbären, weil er mit seiner Wärme und seinem Charme der beste Berlinale-Direktor ist, wie Juliette Binoche sagt.
You have charm, warmth, intelligence. The best director of the Berlinale.
Seinen 2. Bären bekommt Dieter Koslik nur auf dem Papier. Es ist die Patenschaft für eine Brillenbärin im Berliner Tierpark. Koslik nimmt die Welle der Zuneigung, die ihm an diesem Abend entgegengebracht wird, gewohnt humorvoll.
Also ich kann jetzt einfach meinen Analytiker entlassen. Ich glaube, das ist das Beste bei diesem Selbstbewusstsein, was ich jetzt habe.
Von der Kultur zum Sport im Echo des Tages mit Mats Nicholson.
Die vorletzte Partie des Bundesligaspieltags läuft. Es ist Halbzeit in Leverkusen. Leverkusen führt 1:0 im Westduell gegen Düsseldorf. Holger Dahl ist unser Reporter.
Das ist eine hochverdiente Führung von Bayer Leverkusen nach der ersten Halbzeit gegen Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna mit 1-2 Möglichkeiten, aber Leverkusen mit deutlich mehr Spielanteilen und auch mit mehr Chancen. Und eine nutzten sie in der 18. Spielminute. Der 9. Saisontreffer des jungen Kai Havertz nach toller Vorarbeit von Kevin Volland vom rechten Strafraumeck einfach mal reingezogen. Fest in die Mitte. Kai Havertz sprintet in den freien Raum und erzielt das 1:0 für Bayer Leverkusen. Danach noch eine Chance für Kevin Volland kurz vor der Halbzeitpause. Der Leverkusener Stürmer aber in letzter Sekunde geblockt. Leverkusen führt verdient mit 1:0.
Im ersten Spiel des Tages trennten sich die Europapokalkandidaten Frankfurt und Gladbach 1:1. Gladbach mit Christoph Kramer kam kurz vor Schluss zum Ausgleich.
Ja, ich fand, in der ersten Halbzeit haben wir ganz viele vielversprechende Situationen gehabt. Aufgrund der ersten Halbzeit hätte ich mir schon gewünscht, dass wir nicht mit 0-1, sondern mit 2-0 für uns in die Pause gehen. Das haben wir nicht gemacht und dann hinten raus geht sicherlich dann irgendwo in Ordnung.
Gladbach nimmt also immerhin noch einen Punkt mit aus Frankfurt nach Hause. Morgen gibt's eines der wenigen Montagsspiele der Bundesliga-Saison. Dortmund ist in Nürnberg zu Gast. Felix Neureuther ist Deutschlands prominentester Skiprofi, ein echter Wintersportstar. Die Weltmeisterschaften in Schweden liefen aber enttäuschend. Im Slalom kam Neureuther zwar mit einer guten Zeit ins Ziel, dann aber die bittere Nachricht. Er hatte an einem Tor eingefädelt, wie die Skifahrer sagen. Das bedeutet Disqualifikation.
Was schon noch wichtig war, ist einfach, dass das Skifahren gestimmt hat im zweiten Durchgang. Und das wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen. Aber so ist jetzt natürlich, ja, bringt es mir jetzt nichts.
34 Jahre alt ist Felix Neureuther inzwischen. Ob nach diesem Weltcup-Winter Schluss ist, steht noch nicht fest. Im Moment ist Neureuther fit. Er hatte in den vergangenen Jahren aber oft mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Die Skispringer waren heute im Sauerland zu Gast in Villingen. Dort siegte der sehr starke Japaner Kobayashi. Markus Eisenbichler, Deutschlands Bester, wurde 2. Der THW Kiel ist deutscher Rekordmeister im Handball. In dieser Saison werden die Kieler aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht den Meistertitel holen. Heute verloren sie zu Hause gegen Magdeburg mit 25:28. Das war die 3. Saisonniederlage. Meister Flensburg bleibt mit der perfekten Bilanz ohne Verlustpunkt Erster. Die Flensburger gewannen deutlich zu Hause mit 10 Toren Differenz gegen Erlangen.
Das war der Sport im Echo des Tages mit Mats Nicholson. Und das war das Echo des Tages mit Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.